Heute sprechen wir über ein neues Zahlsystem, das Europa unabhängiger machen könnte. Darüber, dass die Pensionen eigentlich schon aufgebraucht sind fürs heurige Jahr. Dann sprechen wir über Warren Buffett bzw. den Nachfolger von ihm. Er kauft nämlich wieder fleißig Aktien ein. Wir sprechen auch darüber, ob 10.000 Euro ausreichend sind, um mit dem Investieren zu beginnen oder vielleicht doch weniger. Außerdem wird Benzin und Diesel und Gas im Jahr 2030 noch teurer. Das wissen Sie heute schon anscheinend. Ja, das und mehr gibt's in der heutigen Folge. Also dranbleiben heißt's wie immer. Und damit wieder mal herzlich willkommen zur 191. Folge mittlerweile des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir virtuell gegenüber sitzt da Matthias. Servus, Matthias.
Servus, Philipp. Freut mich auch wieder dabei zu sein.
Matthias, sitzt du heute im Kasten wieder oder bist heraus?
Ich bin wieder im Kasten, ja. Der höchste Warmmitarbeiter
aktuell. Hast du so einen großen Kasten eigentlich, dass du da einfach drin Platz hast?
Ja, das ist quasi.
Also ein Schrankraum.
Ein Schrankraum, genau, wo ein, zwei, drei Schränke drinnen stehen und man hat Platz neben mir oder in der Nähe ist auch unser ganzes Equipment vom Podcast, von den Monitoren, Stative. Ja, hat einiges Platz da drinnen.
Sehr gut. Wir haben heute einige Themen, also ich habe mich da echt bemüht, dass ich da sehr viel reinpacke, weil es ist auch sehr viel passiert die letzten Tage. Ich würde gleich mal starten mit Pension Overshoot Day. Wir haben heute, wenn man das aufnimmt, den 10. August und heute ist der Tag der Tage. Heute ist die Pension eigentlich aufgebraucht, kann man so sagen. Also mit heute ist eigentlich also zwei Tage früher als letztes Jahr. Letztes Jahr war es am 12. August. Das heißt, ab heute finanzieren wir mit den Steuern das Pensionssystem und es wird davon ausgegangen, dass ungefähr 34 Milliarden für das restliche Jahr noch zugeschossen werden müssen aus den Steuern, die wir tagtäglich abgeben, weil die Pensionsbeträge sind aufgebraucht sozusagen. Also das, was ja sowieso schon dorthin fließt. Und wenn das kein Zeichen ist, dass unser System, unser umlagefinanziertes System jetzt schon ziemlich an die Grenzen stößt, dann weiß ich auch nicht. Also Matthias, was ist da unsere Lösung dazu, wenn schon jetzt alles aufgebraucht ist? Und wie gesagt, wir haben jetzt den 10.8., also wir sind noch weit weg vom Jahresende.
Ja, natürlich an unseren Webinarteilnehmern Pensionslücke berechnen und Sparziel berechnen, wie man eben oder wie man zu einer genauen Summe kommt oder zumindest zu einer Summe, mit der man kalkulieren kann, die man sich selbst aufbauen sollte, damit man eben einen entspannten Lebensabend genießen kann. Das Webinar findet am 14. September statt um 18 Uhr. Das ist ein Montag. Und man kommt zu dem Webinar, wenn man einfach unter irgendeinem unserer Videos drunter kommentiert Vorsorge, dann triggert das quasi einen Automatismus und man bekommt eine Direktnachricht auf Instagram zugeschickt, beziehungsweise genau auf unseren Videos bei Instagram muss man das kommentieren und ja, so gelangt man zum Webinar.
Und was lernt man dort dann? Also, weil du sagst Pensionslücke.
Ja, wir schauen uns da im Prinzip an, wie erfahre ich denn, wie hoch meine Pension sein wird? Wo kann ich das nachschauen? Was brauche ich dafür? Welche Anforderungen gibt's? Wie berechne ich konkret meine Pensionslücke? Was muss ich da alles beachten? Sowas wie die Inflation, weil wie gesagt, allein 10.000 Euro heute sind mehr wert als 10.000 Euro in 10 Jahren, geschweige denn in 20, 30, 40 Jahren. Und wie komme ich quasi zu so einer Summe hinten, die möglichst nah an der Realität ist? Und wie ergibt sich dann daraus eine Sparsumme? Wir schauen uns dann verschiedene Szenarien an, konservative Szenarien, optimistische Szenarien. Und schauen uns einfach an, welche Kostenfaktoren auch dann im Alter noch auf uns zukommen.
Also sehr, sehr interessant.
Ganz umfangreich neues Programm sozusagen, neben unserem anderen Webinar mit den ersten 10.000 Euro. Aber ich denke, das ist gerade in dieser Zeit aktuell ganz wichtig, dass man da mal eine Summe kennt, weil sonst macht man sich ja teilweise verrückt. Man hört ständig in den Medien, das Pensionssystem ist kaputt und hin und her. Aber wenn man so einen konkreten Plan hat, tut man sich einfach leichter, mit dem Ganzen umzugehen.
Das heißt, wenn man so ungefähr im Nachgang dann weiß, wo liegt ungefähr meine Summe, die ich brauchen werde, damit ich mal einen schönen Lebensabend machen kann, so eine Richtung, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also das wäre auf jeden Fall mal wichtig, damit man es auch darauf hin sparen kann, weil wir brauchen ja sehr oft ein Ziel, ne? Weil das ziellose Sparen ist ja für viele nicht so leicht oder halt vielleicht, um einfach ein Ziel vor den Augen zu haben, ist das ja nicht schlecht. Matthias, wir haben ja öfter schon geredet oder wir haben schon das ein oder andere Mal das Thema Bankgebühren gehabt. meistens haben wir darüber geredet, wie hoch die sind. Aber es gibt jetzt wieder was, eine Rückerstattung von Gebühren. Das ist eben ganz, ganz frisch jetzt reinkommen, eigentlich bei der Podcast-Vorbereitung. Also ein paar Minuten, bevor wir uns jetzt virtuell getroffen haben, habe ich das gesehen. Es hat schon bei anderen Banken gegeben, ich glaube bei der BAWAG und bei der Raiffeisen, wenn es mich nicht täuscht, vor ein paar Monaten. Und zwar ist es wieder das Gleiche. Die Arbeiterkammer hat sich geeinigt mit der Erste Bank und den Sparkassen, dass sie jetzt rückwirkend für 30 Jahre Kreditabschlussgebühren von Häuselbauern und Konsumkrediten zurückzahlen müssen. Vorausgesetzt ist aber, dass man beim Vertragsabschluss 0,5% Bearbeitungsgebühr bezahlt hat. Sprich, bei einem Kredit von in der Höhe von 200.000 Euro wären das damals 1.000 Euro gewesen an Gebühr. Davon könnte man sich heute 35-80% zurückholen. Sprich 350 bis 800 einmalig. Es kommt dann ganz drauf an, wahrscheinlich, wann der abgeschlossen ist, wann und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, auf was das genau ankommt mit den 35 bis 80, weil die Spanne doch sehr groß ist. Und dafür muss man jetzt auf die Erste Bankseite oder auf die Sparkassenseite, da gibt es irgendwo ein Formular, wahrscheinlich am besten über die Arbeiterkammerseite schauen und schauen, ob man Anspruch hat bei dieser Prüfung. Also alle, die halt Erste Bank und Sparkasse Kunden waren und dort Kredite hatten oder immer noch haben, können möglicherweise Geld zurückholen. Bei Konsumkrediten gilt auch die 0,5% Regel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro abgeschlossen habe und dort 0,5% an Bearbeitungsgebühren gezahlt habe, dann kriege ich 90% von diesen 0,5 zurück. Beim anderen war es eben, also beim Häuselbauer 35 bis 80, in dem Fall 90. Das heißt, ich kriege fast alles zurück. Wie gesagt, wenn halt die Voraussetzungen vorliegen. Und wenn ein Kredit vermittelt worden ist von einem Kreditvermittler, dann gibt es eine Pauschale, die bewegt sich aber auch ungefähr in dieser Range von 300 bis 700 Euro, so um den Dreh. Also an alle, die jetzt sagen, ich habe dort einen Kredit gehabt oder ich habe einen, prüft es einmal nach, vielleicht könnt ihr ein paar hundert dazu holen, ist sicher nicht blöd, wenn man das machen würde. Matthias, ich habe gesehen, du hast in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe das Thema Warren Buffett reingeschrieben, beziehungsweise Berkshire Hathaway. Da gibt's was Neues. Was haben wir da?
Ja, und zwar ganz spannend hat die Berkshire Hathaway, der Konzern, erstmals wieder Aktien gekauft, netto quasi. Also sie haben weniger Aktien verkauft, als sie gekauft haben. Und das ist insofern das Besondere, weil ja der Warren Buffett sich zurückgezogen hat und jetzt eben der neue Chef, der Greg Abel, quasi schon das Ruder in der Hand hat. Und Philipp, magst du raten, was sie denn genau gekauft haben?
Ich weiß es, deswegen werde ich jetzt gar nicht raten. Alphabet hat er gekauft, das weiß ich. Nachgekauft, muss man dazu sagen. Und ich glaube, Private Equity, also ein Immobilienhaus, das weiß ich, weil ich es mir vorher auch angeschaut habe.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast. Genau, ja, also Alphabet wieder aufgestockt, kürzlich. Und die haben jetzt, glaube ich, auch kürzlich erst Zahlen geliefert, oder? Kann das sein?
Ja, ist noch ganz so lange her. Ja, stimmt. Vor zwei Wochen, glaube ich.
Ja, jetzt haben aktuell wieder viele Unternehmen Quartalsberichte offengelegt. Apple, Microsoft habe ich jetzt auch im Kopf irgendwie. Aber genau, im letzten halben Jahr hat eben Alphabet gekauft und Google, oder Alphabet zählt nun wirklich auch zu den 5 größten Positionen neben Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola. Genau, jetzt hat man auch so einen Cash-Berg, den man hortet, ein bisschen reduziert von 380 Milliarden US-Dollar auf nur noch 364,7 Milliarden Dollar. Also, ja, gratulation
zu dieser Reduktion irre.
Des Cash-Bestands.
Ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch liege, liegen auf Österreich Sparkonten und im Bargeld 355 Milliarden. Nur, dass man es halt einmal ein bisschen gegenstellt. Also Berkshire Hathaway hat einen Cashbestand von 360 Milliarden. Das ist mehr, wie die Österreicher an Sparvolumen haben oder am Sparbuch haben. Das hat schon krass. Ne? Also über 8 Millionen Leute, oder sind wir schon 9? Ich glaube 9, ich weiß nicht. Ja, und über 14 Quartale lang hat er jetzt nichts gekauft, beziehungsweise halt mehr verkauft als gekauft. Also das ist schon einmal der Tenor, was er vorgehabt hat, das ist alles zu hoch. Hat er damit jetzt wieder ein bisschen gebrochen, wobei man dazu sagen muss, der Greg Abel ist jetzt ja seit Anfang des Jahres der Chef und Amtszeichen. Und das dürfte sein erster Streich gewesen sein. Und wie gesagt, gleich mal 10 Milliarden rein in Alphabet. Das ist schon eine Ansage, weil jetzt sind es dann 30 Milliarden, das heißt ein Drittel mehr als vorher im Depot. Das ist schon was, ja. Und dazu muss man noch sagen, der Nettogewinn ist auch gestiegen auf 25 Milliarden. Und das ist halt schon, nicht schlecht. Also da geht auf jeden Fall was weiter. Spannend. Also Berkshire ist nach wie vor ein Player, der vollkommen relevant ist, wie man sieht, mit den Zahlen und mit dem, was er nachgekauft hat. Und trotzdem hat er noch 360 Milliarden Cash unter Anführungszeichen liegen. Das ist verrückt. Also da könnt noch so viel mehr einkaufen. Ich bin echt gespannt, weil normalerweise ist ja der Berkshire nicht jetzt unbedingt dafür bekannt gewesen, so viel Cash zu horten, ne? Weil sie haben ja doch immer sehr viele Positionen gekauft. Aber seit ein paar Jahren, wie gesagt, eben 14 Quartale so viel Cash aufbauen, weil halt der Markt anscheinend nicht passend ist. Auf der anderen Seite, wenn man schaut, Nvidia, Alphabet und so in diesen 14 Quartalen haben die halt richtig Gas gegeben. Ist halt echt die Frage, ob das so klug war. Wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich wird's, vielleicht ärgert es den Warren auch das ein oder andere Mal. Ich weiß, bei Alphabet ärgert es ihn, dass er so spät eingestiegen ist. Das, da kenne ich eine News. Wahrscheinlich bei anderen auch. Aber ja, 360 Milliarden ist halt schon auf jeden Fall eine Ansage. Irre. Ja, wir haben noch eine Frage gekriegt über Social Media vom Christian. Der hat gefragt, ob wir nämlich das Thema ADR, GDR einmal kurz ansprechen können. Da geht es grundsätzlich um so, ich sag mal so, Zertifikate auf Aktien so in die Richtung in die Richtung könnte man sagen. Insbesondere in Bezug auf russische Aktien, die ja seit 2022 nicht mehr handelbar sind und auch in gewissen Osteuropa-Fonds drin waren. Und es gibt jetzt nämlich eine News dazu, damit wir es einmal ein bisschen einordnen. JP Morgan hat am 21. Juli 2026 die Rosneft, also das ist ein russischer Ölkonzern, Ölgaskonzern, glaube ich, diese GDRs, liquidiert und beim Verkaufspreis von 1,83 US-Dollar pro Aktien. Und das war halt sehr weit drunter, also knapp 60% unter dem eigentlichen Wert. Und da sind neben Rosneft auch die Sberbank, Magnet, MTS und verschiedene andere russische Anbieter. Und nur damit man es kurz einordnen kann, eine Aktie ist ja grundsätzlich ein Eigentumsanteil von einer Firma. Das heißt, man kauft ein Stück vom Kuchen. Ein ADR, also ein American Depositary Receipt, oder GDR, das Global Pendant dazu, ist sozusagen eben dieser Ersatzschein dafür, dass halt eine westliche Bank, wie zum Beispiel JP Morgan oder Raiffeisen als Beispiel, weil da kommen wir noch mal ganz dazu, warum Raiffeisen, dort unter Anführungszeichen Aktien kaufen darf. Das heißt, die haben das Recht drauf, dass man eine echte Aktie hat, selbst wie eine Versicherung auf diese Aktie. Normalerweise kommt man sonst nämlich nicht zu russischen, chinesischen oder so andere Aktien, die halt einfach nicht in Europa so handelbar sind. Der Haken dran ist natürlich, man besitzt die Aktie nicht per se selber. Man hat eben diesen Schuldschein, kann man vielleicht sagen. Man hat das Recht drauf. Nur das Recht, wie man gesehen hat, bei Russland haben wir da nicht mehr gehabt. Das wurde dann eben alles gesperrt. Und man hat es nicht verkaufen, nicht mehr kaufen können. Und da waren jetzt sehr viele Fonds. Die RBI zum Beispiel, da weiß ich nur, dass, weil da hat eine Bekannte hat dort einen Fonds, einen Osteuropa-Fonds. Und da war halt, ich glaube, 60% Russland und der Rest Osteuropa. Und was ist da mit dem Fonds passiert? Der war Stand 2022 nach dem Krieg eben, nach dem Kriegsbeginn, nicht mehr handelbar. Das heißt, der war einfach im Depot, ist der liegen geblieben und es ist nichts passiert. Und erst nach 3 Jahren, glaube ich, oder 2 oder 3 Jahren, haben sie daraus 2 Fonds gemacht. Das heißt, sie haben den Osteuropa ex Russland ausgegliedert, damit man den wieder handeln kann, weil man kann ja Polen, man kann ja Ukraine und so weiter, kann man ja grundsätzlich handeln. Und Russland als eigenen Fonds sozusagen oder als eigene Position liegen gelassen, die halt de facto wertlos war, kann man sagen, weil man die halt nicht verkaufen hat können. Somit war dieser Osteuropa nicht Russland wieder handelbar, das hat man dann wieder verkaufen und kaufen können. Und der nicht, also der nur Russland-Anteil, der war halt, ist liegen geblieben und jetzt haben halt gewisse Banken teilweise verkaufen können. Natürlich zu einem extremen Abschlag, wie man das sieht, 60%, die JP Morgan zum Beispiel. Trotzdem sind die Aktien bis zu einem gewissen Grad jetzt weg oder eben diese ADRs und GDRs. Und ja, also das ist das Thema, was halt wir auch schon vor vielen Jahren, würde ich glaube ich sagen, auch immer mal wieder thematisiert haben oder ist auch in diversen Medien vorkommen ist. ADR, soll man Aktien kaufen, die eben ADR-Papiere sind oder nicht? Ja, normalerweise ist das ja ein durchjudizierter Prozess. Ich sage mal, bei den ADRs eher schon. Bei den GDRs, das sind halt die globalen Papiere. Wie man sieht, nicht unbedingt, weil ADR ist ja Amerika. Das heißt, da ist ja USA, da sind wir schon besser reguliert, würde ich jetzt mal sagen. Aber GDR in dem Fall halt eben Russland oder China vielleicht, das eine oder andere. Wie man sieht, ist man da sehr machtlos, wenn es passieren sollte, dass sowas vorkommt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, Matthias. Du hast ja BYD, glaube ich, noch Aktien, oder? Sind das GDRs oder Aktien. Sind das normale? Ah ja, okay.
Ja. Aber die Alibaba, ich glaube, die Alibaba-Aktien, die ich im Depot noch habe oder nicht habe, nicht mehr habe, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, das waren oder sind ADRs auch.
Ja, genau. Und deswegen, also nur zur Einordnung, das ist keine richtige Aktie per se. Man hat halt das Recht drauf. Und wenn halt sowas vorliegt, wie es da jetzt vorgelegen ist, kann natürlich sein, dass das dann unter Anführungszeichen enteignet wird, ne, kann man fast sagen, oder halt einfach gesperrt wird, dass man nichts mehr machen kann. Und dann sitzt man halt auf einem großen Berg an Anteilen, die man einfach nicht mehr handeln kann über viele Jahre. Wie gesagt, das ist jetzt ja 4 Jahre her schon bald. Und das ist halt schon eine lange Zeit. Und da tut sich ja nichts. Da geht ja nicht rauf oder runter. Also das steht einfach. Ne? Das ist einfach gefühlt, das ist einfach bei Null. Und da, ja, somit immer aufpassen, was man vielleicht einkauft. Nicht sich vom Banker alles Mögliche andrehen lassen, weil das war in dem Fall so. Das waren wirklich 5 verschiedene Fonds und einer davon war der Super Osteuropa Fonds. Hat ja viele Jahre ganz gut funktioniert, aber halt leider ja zu viel Exposure in dem Bereich. Aber ja, ist so. Nur zur Einordnung. Matthias, was du sonst mitgebracht noch? Du hast gesagt, du hast Feedbacks oder irgend sowas, wenn wir schon bei Community sind.
Genau, ich habe letzte Woche mich intensiv mit unseren E-Mail-Verteilern gespielt und auch eben von unseren von den Newsletter-Abonnenten Feedback eingeholt. Was können wir besser machen? Was gefällt gut? Oder warum abonniert man überhaupt unseren Newsletter? Was sind da so die Beweggründe, die Motive dahinter? Was können wir besser machen? Was sollten wir einstellen vielleicht? Und genau, da haben fast 100 Personen rückgemeldet. Deutlich mehr, als ich mir erwartet hätte.
Krass. Danke.
Sehr froh darüber. Geil. Genau, also danke an jeden, der da jetzt zuhört und sich eben auch die Zeit genommen hat, den Feedbackbogen entsprechend auszufüllen, weil ich wollte nicht zu wenig Fragen, aber halt auch nicht zu viele Fragen reinnehmen. Ist immer so ein schmaler Grat, weil nur um zu wissen, so hey, gefällt dir ja, nein, da brauche ich keine Umfrage machen, weil der Abmelde-Button ist auch immer eine gute Referenz für gefällt nicht. Genau, und auf jeden Fall sind da die Ergebnisse sehr gut, also großteils sehr gut aufgefallen. Wir haben natürlich auch kritisches Feedback da in den offenen Antworten erhalten, beziehungsweise einfach, wenn jemandem eine Rubrik nicht gefällt, ja, dann blickt man halt auf gefällt mir nicht. Ja. Auch das gibt's, da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Was spannend war, ist, dass von denen, die beantwortet haben, eben 80% fast jede oder die meisten Ausgaben lesen. 88% würden den Newsletter weiterempfehlen. 85% bewerten die letzten Ausgaben als sehr oder eher relevant. Auch sehr spannend, sehr spannende Erkenntnisse, würde ich sagen. Dann, was haben wir noch? Genau, dass so Aktuelles von Finanzen verstehen einer der Hauptmotive ist, warum man den Newsletter abonniert hat. Also was tut sich quasi so bei uns im Finanzen-Universum? Cool. Auch das eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte. Weil wie gesagt, das sind ja mehr als 2-3 Antworten, 80, 90 Antworten, das ist ja doch eine Hausnummer. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es noch mehr werden. Wir schicken da jetzt bald noch einmal einen Reminder aus an alle, die noch nicht an den Link geklickt haben. Und danach Event-Einladungen, dann die ganzen verlinkten Ratgebertexte ganz, ganz hoch im Kurs. Und ja, was können wir besser machen? 76% wünschen sich mehr externe Empfehlungen, also mehr Podcast-Tipps noch extern, mehr Videotipps, mehr Ratgeber, die quasi auf diverse andere Seiten verlinken oder andere, also raus vom Finanzen verstehen Universum sozusagen. Was sich auch sehr viele wünschen, ist noch mehr österreichische Wirtschafts-News und Finanz-News. Der Umfang von der Länge her, auch da 3/4 sagen ja, das ist ideal. Witzigerweise sagen dann quasi 11% zu lang, 11% mehr oder weniger zu kurz. Also das ist genau wirklich wunderschön. Schaut auf dem Kreisdiagramm, schaut aus wie so ein Pac-Man-Symbol. Ganz witzig. Und ja, das waren so die Highlights, würde ich sagen.
Mehr Wirtschaftsnews für Österreich. Vielleicht sollte man einfach die wöchentlichen Podcast-Themen da das ein oder andere mit reinnehmen, weil da haben wir immer ganz aktuelle Themen eigentlich. Was aus dem Finanzen verstehen, Universum passiert, das finde ich auch sehr spannend. Cool. Da kann ich gleich noch was erzählen. Ich war ja letzte Woche am Freitag bei Puls 4 im Studio zum Thema Cybercrime, Betrug und so weiter und so fort. Das wird jetzt, wenn ihr das hört, am Donnerstag ist es gestern ausgespielt worden bei Treffpunkt Mittag. Normalerweise ist es am 12. soll es ausgespielt worden sein. Kann man auch nachschauen auf Join oder beim Fernseher rückspülen. Also gibt's ja auch die Funktionen bei vielen. Und ich bin schon gespannt, was sie daraus machen, weil ich war, glaube eine Stunde, eineinhalb Stunden dort. Wir haben da einiges aufgenommen. War ganz echt cool. War wirklich eine super Erfahrung auch. Lustigerweise, Matthias, war ich überhaupt nicht angespannt. Ich war überhaupt nicht nervös oder sowas. Sonst, wenn ich auf die Bühne gehe oder sowas oder wenn irgendein Vortrag ist, am Anfang bin ich immer doch ein bisschen nervös und dann, sobald ein Gefühl der erste Satz draußen ist und man merkt, dass dieser Flow kommt rein, dann ist die Nervosität auch weg. Aber ich hätte mir das niemals erträumt vor 10 Jahren oder 15, als ich irgendwann mal bei einem Fernsehsender drin sitze, da, was dann, weiß nicht, tausende Leute anschauen, dass ich da auf einer Bühne stehe vor hunderten Leuten. Also, wenn mir das jemand damals gesagt hätte, in der Schule, ich war ein katastrophaler Präsentierer, also katastrophal mit den PowerPoint-Präsentationen. Ich habe es überhaupt nicht mögen. Und heute finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Heute finde ich es teilweise richtig cool. Aber halt nur, weil man halt etwas macht, dass es einem wirklich Spaß macht. Auf der einen Seite Finanzbildung, auf der anderen Seite eben diese Cybercrime-Thematik. Und das ist echt cool. Und natürlich haben diese fast 200 Podcast-Folgen auch dazu beigetragen. Brauche nicht reden. Genauso die YouTube-Videos, genauso die Vorträge und so weiter und so fort, dass wir uns, sagen wir mal, in den letzten Jahren, jetzt rede ich nicht nur von mir, sondern von uns dreien, einfach viel getraut haben und viel gelernt haben, dass wir da auf eine Bühne gehen und über Themen reden, die sonst auch Experten über viele Jahre besprochen haben, wo wir halt einfach das gar nicht unser Fokus waren. Deswegen finde ich es echt cool, dass wir da halt einfach, ja, jede Woche auch darüber reden, über solche Themen. Und in dem Fall halt auch ein bisschen was aus unserem Leben erzählen und wo es hingeht, beziehungsweise hingegangen ist schon und was wir so gelernt haben. Also es ist schon echt erstaunlich, ja.
Er hat sich auf jeden Fall viel getan in den letzten 3-4 Jahren oder 5 Jahren mittlerweile fast.
Die Zeit vergeht. 6 Jahren.
Verrückt.
2020.
Ja, verrückt. Ja, Wahnsinn. Was sich auch viel getan hat, ist so Social-Media-Werbung. Auch von Banken und anderen Vorsorgeinstituten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch unseren Zuhörern aufgefallen ist in letzter Zeit. Zumindest bei uns auf dem Feed kommen immer mehr solche Werbungen von eben Banken oder Anlage-Apps. Und ich schaue mir dann immer sehr gerne die Kommentare an. Ich habe letztens auch eine Werbung zum Bausparen, Philipp, gefunden, wo ein Interview quasi simuliert wurde. Und dann war so die Frage, ja, wie sorgst du für deine Kinder, für deine Family vor? Und dann hat sie so gesagt, ja, na klar, mit Bausparen. Und die Kommentare darunter, ich glaube 48 Kommentare waren es, die haben ja nicht ganz die Meinung geteilt, dass das ein guter Start ist für die Kids und haben halt kommentiert in Richtung, man kann sich sehr denken, ETF oder was bringt denn Bausparen, wenn Inflation bei knapp 3% liegt, wie viel Zinsen bekomme ich denn da überhaupt? Und da, spannend, hat die Bank kommentiert, je nach Bindung und so weiter, bis zu, ich glaube, es waren 2,63%. Also dafür, dass mein Geld gebunden ist über wie viel? 6 Jahre? In meinen Augen verdammt wenig. Und dann habe ich einen Blick auf unseren Zinsvergleich auf finanzenverstehen.at geworfen und habe dann ein Angebot von der Kommunalkredit zum Beispiel gefunden für Festgeld, also Geld, das du für einen gewissen Zeitraum zur Seite legst, nicht angreifst, auch keinen Zugriff mehr oder weniger hast und dafür dann Zinsen bekommst. Da gibt es die Möglichkeit, ich glaube, es war, Philipp, 2 Jahre Bindung, 3% fix. Also schon so ein kleines Festgeldangebot mit nur 2 Jahre Bindung statt 6 Jahre hat quasi schon einen besseren Zins als dieses Bausparangebot, das da beworben wurde. Und ja, einer hat eh so drunter geschrieben, so sinngemäß, Bausparen 2026, ich glaube, das ist Satire. Ja, und Ork. Dann eine andere Werbung kommt mir da auch gerade noch in den Kopf, wo ein Fondsinstitut wirbt und daran kommentiert, wie kann man, oder immer wieder erstaunlich, mit wie schlecht man Social Media Werbung machen kann mit so viel Budget oder so in die Richtung, so, dass da halt Unmengen an Budget ausgegeben werden und dann die Werbung einfach, ja,
nicht gut ist.
Nicht gut, also wirklich teilweise zum Fremdschämen, also wirklich, ja. Aber wie gesagt, achtet da gerne mal drauf in eurem Feed, ob euch hier und da auf Instagram Werbung von Banken angezeigt wird. Ich finde, es gibt ein paar Banken und Anlageinstitute, die machen das verdammt gut, also richtig gut, der Chapeau an der Stelle. Aber ich glaube, die Bank, von der ich da spreche, ich glaube, die hat eine Agentur, die heißt Jung von Matt. Und das sind halt absolute, also die haben, das sind Profis. Und die,
ja, das sind voll Profis, ja. Voll.
Lassen sich entsprechend auch dafür entlohnen. Und ja, andere Banken haben andere Agenturen und oder gar keine Agenturen und da schaut es dann ganz ein bisschen anders aus.
Spannend, ja. Also diese Werbungen, ich hab's dann auch gelesen, ich habe nicht alle durchgelesen, aber das war echt quer durch die Bank, genau das Thema. Und was ich da ganz lustig finde, jetzt gehen wir mal 30 Jahre zurück, also zwar angenommen, da hätte es schon Instagram gegeben, ich glaube, da wären die Kommentare anders gewesen, weil damals war Bausparer so ziemlich der heilige Gral für alles. Heute ist doch schon die breite Masse und die Meinung aufgrund der vielen Informationen im Internet, sind die, glaube ich, schon um einiges weiter und differenzierter in vielen Bereichen, um drüber nachzudenken, dass dieser Bauspar halt einfach nicht mehr das Thing to go ist heutzutage. Man sieht trotzdem, finde ich, bei diesen Kommentaren, dass es ein bisschen einen Schwenk gegeben hat in den letzten Jahren. Was auch die Zahlen von der Wiener Börse und von den ganzen Studien, was sie jedes Jahr machen, mit Wertpapierbesitz und so vielleicht ein bisschen zeigen. Also ich glaube schon, dass ein bisschen ein Schwenk schon drin ist.
Ja, aber der Punkt auch, den ich bei dieser Bausparwerbung nicht verstehe oder wo ich halt wieder so diese Doppelmoral hervorheben möchte, ist halt der Punkt, dass wenn wir uns kritisch gegenüber einer Anlageform wie dem Bausparer äußern, dann heißt sofort von der Industrie oder wenn wir halt mit Branchenvertretern sprechen, ja, wir dürfen aber den Bausparer nicht als Sparprodukt sehen, weil das macht ja quasi vor allem Sinn, wenn ich danach ein Bauspardarlehen abschließe und dann zu bessere Konditionen komme etc. Das ist ja das eine Argument, das dann immer kommt sofort. Aber da in der Werbung von der Bank, von denselben Leuten, die uns erklären, ja, Bausparen darf es nicht als Sparen sehen, sondern als Instrument, damit du ein günstiges Bauspardarlehen bekommst, die erklären uns jetzt Vorsorgen für Kinder mit Bausparen als Vorsorgeprodukt, als Sparprodukt. Und das ist dann wieder, wo ich mir sage, du hörst, seht sie doch selbst, oder? Ja.
Geil. Ja, na, vollkommen richtig. So. Nein, es ist so, ja. Das ist wirklich so, weil, so wie du sagst, auf der einen Seite hast du für Bauspardarlehen, was bis zu einem gewissen Grad irgendwie Sinn macht, ja, voll, sehe ich ein. Aber als Sparform für die Kinder, das sehe ich halt absolut nicht mehr. Alle diese, und oft kommt ja auch das Argument, ja, dann ist das Geld 6 Jahre gebunden und greife ich es nicht an. Dann tust du halt auf ein Sparkonto und dann greifst du es halt auch nicht an. Das ist genau das Gleiche. Oder halt auch, nimmst du halt irgendwas anderes her, wenn das das Hauptargument ist. Also, und wenn man schaut, 2,6%, was du gesagt hast, ne, aktuell die Inflation liegt bei über 3%. Also, ja, kann man ja ausrechnen, ne? Wie viel da überbleibt, minus an Wert. Und ich glaube, dass sich die Inflation in den nächsten Jahren jetzt nicht unbedingt wieder in Richtung 2% oder unter 2% bewegen wird. Insbesondere, wenn man die ganzen Faktoren jetzt mit einfließen lässt, wie zum Beispiel das nächste Thema, die aktuelle Dürre. Da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Und jetzt gibt's da Zahlen von einem Hagelversicherer, also es liefert Hagelversicherung für Bauern, also für Landwirtschaft und für Forstwirtschaft und so weiter geben. Und die haben jetzt gesagt, dass diese drückende Hitze, die seit Wochen jetzt ist, und wir alle sehen es ja, die Donau ist so niedrig wie, weiß nicht, überhaupt noch nie, der Rhein in Deutschland, es regnet einfach nicht. Und der sagt jetzt, oder die sagen jetzt, dass sie geschätzt 1 Milliarde Schaden wegen dieser Dürre. Davon das meiste Dürre, ein bisschen Hagel, ein bisschen Frost und so weiter, aber das meiste ist Dürre. Und sie schätzen den Ertrag von Mais, Sojabohnen, Kartoffeln und so weiter und so fort, dass der um ungefähr 30% zurückgehen wird heuer. Und das wird schon krass, weil letztes Jahr, wenn man es vergleicht, waren es 110 Millionen an Schaden. Also es hat man jedes Jahr einen gewissen Schaden natürlich, weil es hat immer so Wochen, wo es heiß ist, wo du einen Hagel hast, wo du halt Frost hast, wenn es zu früh ist oder wenn es nach die Eisheiligen, wie man da oft sagt. Und was bedeutet das für uns in weiterer Folge? Haben wir letzte Woche auch schon kurz angesprochen. Es wird wahrscheinlich wieder zu höheren Preisen kommen, weil wenn Lebensmittel fehlen, die eben gebraucht werden für Industrie, für den, sagen wir mal, Verkauf ohne industrielle Umwandlung, sagen wir mal, oder für Futter, dann wird uns das auch wieder wahrscheinlich treffen, preislich. Das hat auch der von der Hagelversicherung gesagt. Also wenn wenig da ist, was geerntet werden kann, dann werden wir das auf jeden Fall spüren. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Strom aus Wasserkraft. Österreich bezieht 60% aus Wasserkraft. Wenn jetzt Donau wenig Wasser führt und auch die anderen Flüsse und Seen, dann kann natürlich nicht mehr so viel erzeugt werden. Was hingegen aber das den Strompreis dann steigert, weil wir einfach zu wenig haben und vielleicht einkaufen müssen. Ungarn haben es müssen Atomkraftwerke abschalten oder runterfahren, weil das Wasser zu wenig ist, dass sie nicht mehr gescheit kühlen können. Das heißt, dieser billige Strom aus Wasserkraft und Atomkraft ist nicht mehr unbedingt möglich. Auf der anderen Seite haben wir zu wenig Photovoltaik oder zu wenig eben Solarstrom. Also Photovoltaik ist das Richtige, glaube ich, sondern Solarstrom. Also werden wir wahrscheinlich wieder müssen einkaufen. Das heißt, am Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte könnten die Strompreise auch wieder anziehen. Andererseits auch noch zusätzlich, weil ich gesagt habe, den Rhein, den Fluss in Deutschland, die Flussroute für Transportschiffe ist aktuell am Schwinden oder gefährdet. Auch bei der Donau ist schon gefährdet, dass zu wenig Wasser ist, dass die Schiffe fahren können. De facto müssen sie auf LKWs ausweichen, wo weniger Ladefläche ist, wo mehr Kosten anfallen. Ja, also diese Kosten werden uns wahrscheinlich wieder treffen. Das ist jetzt meine Meinung, und die Inflation auch wieder nach oben treiben. In den nächsten Monaten kommt jetzt ganz darauf an, wie lange das wieder andauert. Auf der einen Seite ist Inflation durch Krieg, andererseits durch Klima. Und wenn man dann in den Westen schaut, haben wir wieder das genaue Gegenteil. Da haben wir massive Unwetter-Murenabgänge. Also wie es da gerade in Tirol zugeht, ist ja eher absoluter Wahnsinn. Du hast katastrophale Zustände. Also uns trifft jetzt aktuell der Krieg natürlich und die ganzen Auswirkungen über die letzten 4-5 Jahre. Und jetzt diese krassen Klima-Veränderungen, diese krassen Wetterveränderungen. Ja, also die nächsten Monate wird sicher noch interessant werden, auch was da in Iran, USA weitergeht. Also aktuell die Vorzeichen sind eher nicht auf Inflationsrückgang, sondern eher auf Anstieg. Wäre jetzt meine Meinung, wenn ich die ganzen Faktoren jetzt da mitnehme. Ja, trotzdem geht's uns recht gut in Österreich, muss man auch sagen. Ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Trotzdem sollte man solche Sachen halt immer im Blick haben. Und nachdem im Newsletter gesagt worden ist, dass man da mehr News aus Österreich oder für Österreich relevant bringen sollen, ist das was uns in Österreich auf jeden Fall treffen wird. Wir sehen es beim Spritpreis ja aktuell ganz, ganz gut wieder. Das ist ja so einer der ersten Indikatoren, wo man sieht, wenn gerade in der Weltwirtschaft was passiert. Ja.
Da fand ich einen Kommentar auch noch sehr gut in der offenen Frage. Bitte keine so Inhalte, die aufzeigen, wie schlecht nicht alles ist in Österreich, sondern News im Sinne von wirkliche Nachrichten, weil ändern kann man sie ja eh nicht. Ich denke auch wieder an dieses 100-mal erwähnte Pensionssystem. Es ist alles so schlecht und wir müssen es eigens vorsagen. Das Kommentar kam sehr, sehr schnell am Anfang einmal. Fand ich sehr passend. Eine News aus Österreich, Philipp. Ich weiß nicht, überraschend. Wienerberger CEO Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen sofort zurück. Und da wird jetzt der Vize-CEO Hanke ab sofort übernehmen. Also da.
Org. Das habe ich nicht gewusst. Ja, aber jetzt nochmal kurz auf die Frage zurück. Ja, okay, interessant. Ja. Aber Interessant, weil der Heimo das sehr lange gemacht. Der hat auch sehr viel für das Thema Finanzbildung gemacht. Der hat einen eigenen Podcast auch, oder hatte er, weiß nicht, ob er es immer noch hat. Ich glaube, Englisch und Deutsch, wenn es mich nicht täuscht. Der hat sich auch für das Thema Finanzbildung sehr stark gemacht und hat auch das versucht, das Thema greifbar machen von der Firma, also von der Wienerberg auch immer wieder gebracht, weil die Ziegel, die kriegst du halt überall. Und das ist ganz cool. Ich war mal Stadtzeitl her, jetzt, ich glaube 2 Jahre her, bei einer Investor Talks dorten. Dort eben der Heimo Scholch, der CEO, und der CFO damals haben halt Zahlen präsentiert und so erzählt. Und dann hat einer von den Investoren, von den Aktionären, die halt dort waren, dann gesagt, Kerst, ich war jetzt da, der dürfte schon lange Investor sein und anscheinend, weiß nicht, schon sehr große Pakete haben, jetzt als Erklärung. Und der hat gesagt, er war da jetzt irgendwo auf einer Inselgruppe im Warmen halt, oder irgendwo Malediven, oder irgendwo da in so einer Inselgruppe. Und er hat gesagt, auch dort hat er Wienerberger Ziegel gefunden. Das heißt, die sind weltweit einfach überall. Und letztes Jahr bin ich in Kroatien durchgefahren, aber auch die Wienerberger, also überall sind die. Und das ist halt das Coole daran. Das hat auch der Heimo Scholch da ein bisschen nach vorne getrieben. Jetzt nicht nur die Wienerberger, sondern auch das Thema an sich, dass man überall Wienerberger sieht und das auch begreifbar wird. Es gibt auch so ein kleines Showroom bei der Wienerberger am Wienerberg. Da kann man sich auch die Ziegel anschauen. Da kann man sich anschauen, was die Dachziegel auch mit Solarpaneele eingebaut und die haben ja die Pipeline Solutions oder Pipeline Solutions, wo man auch sieht, was für eine Rohrleitungen und die Systeme die haben mit der ganzen Technik rundherum. Also es ist echt interessant. Also es ist nicht nur Ziegel, sondern ganz interessant. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen ausgeschweift. Aber ja.
Ich habe wieder noch ein weitere News, nicht ganz aus Österreich, aber fast. Das ungarische Atomkraftwerk, das du gerade erwähnt hast, fährt heute Montagabend die Produktion wieder hoch. Da ist der Wasserstand in der Donau jetzt wieder ausreichend hoch, sodass man wieder Stromproduktion aufnehmen kann.
Sehr gut.
Aktuell heute. Also wenn wir den heute Montag noch veröffentlichen würden, bist du wahnsinnig, dann hätten wir die heißesten Themen des Tages.
Das wäre gut, ja. Aber nur mal ganz kurz auf den Kommentar, dass man so viel Negatives, ja, ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, aber man muss halt trotzdem beide Seiten ein bisschen zeigen, weil nur positiv gibt's halt auch nicht immer leider und nur positiv könnte man halt über die aktuellen Zahlen von unseren Depots unter anderem oder wenn man investiert ist, dass das wieder ein gutes Jahr aktuell ist am Kapitalmarkt, das wäre was Positives, nur das bringt halt auch nichts, wenn man nur so Sachen bringen und leider gibt's halt nicht immer nur alles Positives. Aber ja, wir werden es natürlich versuchen, positiver zu gestalten oder zumindest einen positiven Abschluss zu finden bei einem Thema, damit man da auch wirklich was Besseres vielleicht mitnimmt. Was ich gefunden habe, noch News im Standard, Matthias, 10.000 Euro und was nun? Reichen ein paar tausend Euro schon aus, um damit eine Veranlagung zu starten? Und wenn ja, wie fängt man am besten damit an? Das ist eigentlich genau der Thema, die ersten 10.000, Matthias.
Ja, leider können wir da auf den Instagram-Beitrag nicht mehr kommentieren, weil wir da irgendwie gesperrt worden sind. Komisch. 10.000 Euro, das ist immer so gefühlt, diese magische Summe, braucht man das zum Investieren oder nicht? Reicht das nicht? Natürlich, wir wissen alles, reichen schon 10 Euro im Monat, die man breit gestreut kostengünstig in den Finanzmarkt investieren kann, wenn man ausreichend Zeit hat. Was halt viele, vor allem, glaube ich, halt Menschen, die sich nicht so wie wir intensiv damit beschäftigen, verstehen oder nicht verstehen, ist die Tatsache, dass das Investieren nicht ein einmaliges Event ist, sondern eine lebensbegleitende Maßnahme, die ich jetzt starte, die bis zu meinem Lebensabend fortgesetzt wird. Und das ist so ein Ding, dass diese Message, die kriegst du nicht über Nacht in die Köpfe der Menschen rein in Österreich. Aber das muss man einfach immer wieder wiederholen. Investieren ist kein einmaliges Event, es ist eine lebensbegleitende Maßnahme. Punkt. Ein simpler Satz. Und dementsprechend ist es auch ganz egal, ob du jetzt 10 Euro im Monat, 50 Euro, 100 Euro im Monat zur Verfügung hast, die du investieren kannst. Viel wichtiger ist eben der Start, das richtige Mindset eben. Und das Mindset ist eben, investieren ist kein einmaliges Event, sondern eine lebensbegleitende Maßnahme. So, jetzt habe ich es dreimal gesagt, in den Videos oder in den Online-Kurs von uns und in ein paar kommenden Videos wird das noch ein paar Mal öfter fallen, der Satz. Aber das ist eben dieses Ding, was man sich einfach, ja, merken kann, merken sollte. Und so mit diesem Blick, mit diesem nüchternen Blick sollte man da drauf schauen. Und dann gibt es ja auch noch diese Regel sozusagen oder Weisheit, bei einer Marktrendite von 7% verdoppelt sich das Vermögen alle 10 Jahre. So, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie hoch sein Depotwert ist. Sagen wir mal, okay, der ist 10.000 Euro. Dann habe ich in 10 Jahren bei 7% sehr konservativ angelegt 20.000 Euro. Sprich, das Investieren macht mich nicht reich. Das ist auch so ein Ding. So, jetzt habe ich dann 20.000 Euro, ich bin 10 Jahre älter. Dann wieder 10 Jahre später von 20 auf 40.000. Gut, jetzt bin ich aber auch in Summe schon 20 Jahre älter als heute. Von 40 steige ich vielleicht nochmal auf 80.000. Gut, das sind dann 30 Jahre. So, ist das der Reichtum, mit dem man Investieren verbindet? Ich glaube nicht, aber das ist halt die konservative Brille, die man aufhaben sollte, wenn man sich mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigt. Er wird mich nicht reich machen. Ich brauche immer eine gewisse Basis an Geld, die da ist. Ich kann nicht aus nichts ein Vermögen machen. Zumindest nicht ohne sehr, sehr viel Risiko. Und dementsprechend ist einfach das Framing, die Art, wie man über das Investieren spricht, ausbaufähig bei uns im Lande, vor allem in den ein oder anderen Medien.
Ja, voll. Das ist, so wie du sagst, was ich cool gefunden habe, die Aussage, ist ein lebensbegleitendes Ereignis sozusagen, und das ist es auch, weil wenn du aus der Schule rauskommst, solltest du eigentlich Mathe, Englisch, Deutsch und Finanzbildung und digitale Bildung können, bis zu einem gewissen Grad, damit du halt einfach für dein Leben lernst. Mathe könnte man vielleicht ein bisschen kürzen. Stimmt, ja, Ernährung wäre auch noch gut.
Das ist auch noch so ein Thema.
Also auf der einen Seite Gesundheit und Prävention für die Gesundheit, sage ich einmal, das wäre wichtig. Digitale Bildung, um sich digital eben ein bisschen zu schützen, jetzt im Cybercrime-Bereich zum Beispiel und eben im digitalen Bereich einfach. Und eben das Finanzbildungsthema, damit man einfach vorsorgt und sich auch auf der anderen Seite wieder schützt im digitalen Bereich, weil das Anlagebetrugsthema haben wir schon oft genug gehabt, wenn man ungefähr weiß, wie viel der Kapitalmarkt im Jahr im Durchschnitt macht, 5-10%, sage ich jetzt einfach mal Hausnummer, über die letzten 50, 60 Jahre, dann werde ich nicht unbedingt reinfallen, wenn jemand kommt und sagt, ich verspreche dir aber 10% im Monat oder im Jahr fix, ohne Risiko, dann wird das nicht unbedingt passieren. Ne? Und das ist halt auch dieser Fakt, den ich halt immer ganz gern hernehme. Finanzbildung und digitale Bildung ist in vielen Bereichen einhergehend, und auch das Gesundheitsthema, weil wenn es mir finanziell gut geht, dann ist die Chance auch höher, dass mir langfristig gut geht, weil ich mir einen Arzt leisten kann, wenn es hart auf hart kommt, wenn ich wo ich mich vielleicht ein bisschen rausnehmen kann aus stressigen Situationen, wo ich, wenn der Job weg ist, was wir bei Corona gemerkt haben, auch nicht gleich voll einschlage finanziell. Also eigentlich ist das essentiell für unser Leben, damit wir gesund bleiben und gesund bleiben können. Also es sind drei wichtige Punkte meines Erachtens, und ich glaube, dort soll es auch hingehen in Zukunft.
Mir fällt an der Stelle auch noch gleich eine zweite User-Frage ein, die wir per Mail erhalten haben. Und zwar ein kurzes Besprechen eines neuen Features bei einem Online-Broker in Österreich. Bitpanda hat ja begonnen, mit so einer Art KI-Trading für seine User zu ermöglichen. Und hast du dir das schon angeschaut, Philipp, was da Bitpanda jetzt anbietet?
Ich habe irgendwas gelesen, dass dort anscheinend KI-Agenten für einen traden können, dass es irgendeine Schnittstelle geben soll, mit deinem KI-Tool, KI-Agenten, wie auch immer, also kannst du sagen, ein Klon von dir, mit halt noch viel mehr Wissen wie du, der dann eigenständig anscheinend direkt zugreifen kann auf Bitpanda und dann Trades ausführen bzw. vorbereiten kann, bis du halt sagst, ja, nein. So hätte ich es rausgelesen, aber jetzt nicht de facto komplett. Ja, also für mich sowieso das Thema Trading nicht unbedingt relevant, aber ja, so hätte ich es verstanden.
Ja, voll. Also so trifft es ganz gut auf den Punkt. Es steht auch noch dabei, genau, dass das Ding nur auf deine expliziten Vorgaben reagiert und du dann immer die volle Kontrolle hast mit der Ausführung. Ein Freund von mir hat da jetzt, oder möchte sich das mal anschauen. Ich habe gesagt, ja, mach, du hast dein Geld, seh das aber bitte oder nimm das getrennt von deinem globalen Aktienportfolio her und verkaufe jetzt auf keinen Fall so irgendwie Positionen, sondern mach das wirklich mit Spielgeld unter Anführungszeichen und teste dich da aus. Und sei dir halt bewusst, dass die ganzen Investmentbanken in den USA, die ihren Praktikanten sechsstellige Beträge zahlen, dass die, wenn es so einen Free-Money-Glitch gäbe, hätten heute schon alle Möglichkeiten, quasi erfolgreich da das System auszunutzen. Also ich weiß nicht, ich kann es schwer einordnen. Ja, es ist natürlich technologisch ein interessanter Zugang. Er führt natürlich zu mehr Handel und Handel bedeutet dann für den Anbieter entsprechend auch Umsatz und Umsatz im besten Fall bleibt auch unterm Strich was übrig, Gewinn. Ob das jetzt dann für den Anleger am Ende erfolgreich ist, bin ich sehr gespannt. Also auch jeder, der das hier in der Community ausprobieren möchte, teilt uns dann gerne eure Erfahrungen, wie das so funktioniert hat. Wir sind sehr gespannt und ich werde auch mit dem Kollegen da von mir, der das ausprobiert, in Kontakt bleiben und mich da updaten lassen. Bin ich schon sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich werde das auch nicht testen. Also ich halte mich da zurück und ja, bleib da meiner Linie einfach treu. Weil im Prinzip muss jeder selbst wissen, was er mit seinem Geld macht. Also jeder hat das Recht, sein Geld so einzusetzen, wie er möchte. Und auch jedes Unternehmen hat natürlich genauso das Recht, solange alles den regulatorischen Vorgaben entspricht, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die das Unternehmen halt anbieten möchte. Und das ist der freie Markt, der freie Wettbewerb. Von dem her, ja.
Genau, und wenn man aber die sagen wir die Nummer 1 Regel vielleicht einfach beachtet und sagt, ja, ich habe meinen Grundstock, den greife ich nicht an, das ist so meine ersten 10.000 und plus und der Rest ist ich spiele mir bloß rum, ich baue bloß rum, ohne dass ich das angreife, ohne dass ich da jetzt vielleicht die Sparpläne kappe oder sowas. Why not, ne? Das hat jeder von uns schon mal bloß gemacht. Wenn der Grundstock passt, dann wird das hier nicht das Problem sein. Also das wäre halt mein Zugang und so mache ich es auch. Also ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht anschauen, vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Ich habe so viele andere Sachen, was ich im Kopf habe. Auch wenn der das vielleicht teilweise allein machen wird, aber ja, schauen wir es mal an. Rein, dass ich weiß, wie es funktioniert. Und wahrscheinlich in weiterer Folge vielleicht wieder weiß, welche Betrugsmaschen dann auf mich zukommen werden, um die aufzuklären. Also ja, werden wir sehen. Ich habe noch ein Thema, was ich halt in der Intro kurz angesprochen habe, aber ich möchte es nur ganz kurz überfliegen, das mit ab 2030 soll Gas, Benzin noch teurer werden, um nicht wieder irgendwas Negatives da mit reinzunehmen. Es geht um diese europäische CO2-Bepreisung, die soll da kommen, um eben den Weg von fossilen Brennstoffen noch stärker zu forcieren. Es soll dann auch wieder Klimasozialfonds geben, weil da ist dann einhergehend, dass man eben Heizungstausch, Sanierung wieder verstärkt machen muss oder soll, wie das mit dem Ölheizungsstopp und so weiter. Das kostet natürlich einen Haufen Geld, soll dann aber einen Fonds geben, eben um da zu unterstützen. Der ist natürlich nicht ausreichend, so wie halt sehr vieles und sehr, sehr oft das Thema. Ja, preislich vermuten die Experten oder die Ökonomen, dass es dann ab 2030, wenn eben diese europäische Steuer oder was auch immer kommen soll, der CO2-Preis steigt und wie wir wissen, wird der bei uns ja erhoben auf Benzin, Diesel und Öl und so weiter und möglicherweise und auf Gas und da könnte das natürlich wieder teurer werden. Ja, die Frage ist, was kann man dagegen tun? Mehr öffentlich fahren, mehr spazieren gehen, das ist halt leicht gesagt in Wien, am Land halt sehr schwer in vielen Bereichen, weil da kommt man halt nicht weit ohne Auto. Ja, also wir werden sehen, was da passiert, aber ja, das ist jetzt wieder ein Thema, was eigentlich eher negativ ist, damit man da jetzt nicht. Aber ja, es ist halt leider ein Thema, das was relevant ist und Relevanz hat für uns in Zukunft und deswegen nehmen wir es halt auch mit. Aber viel mehr will ich gar nicht mehr dazu sagen. Aber Matthias, du wirst mir jetzt irgendwas sagen.
Ja, ich habe was Positives zum Abschluss, Philipp. Und zwar, jeder, der jetzt unseren Newsletter abonnieren möchte, kann unter irgendeinem Beitrag auf Instagram einfach News schreiben. Und bekommt dann automatisch den Link zugeschickt für den Newsletter. Und zwar wird in der September-Ausgabe unseres Newsletters, das wird ein hochkarätiger Newsletter, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ich kann nur sagen, dass da einige Event-Tipps drinnen sein werden, die es in sich haben, wo wir wieder zu börsennotierten Unternehmen einladen. Und ja, das war es eigentlich schon. Also ich möchte nicht mehr verraten, als wir laden wieder zu börsennotierten Unternehmen ein. Ihr habt bald wieder die Möglichkeiten, hinter die Kulissen von spannenden Unternehmen zu blicken, wenn ihr jetzt News unter einem unserer Instagram-Videos kommentiert oder den Link hier in den Shownotes zum Newsletter, muss ich dir noch den aktuellen Philipp schicken, weil ich habe...
Ich glaube, ich habe ihn eh schon ausgetauscht.
Perfekt. Den aktuellen Link zu unserer Newsletter-Anmeldung und ja, dann kann ich euch nur motivieren, das jetzt zu tun.
Was noch spannend ist, ist auch wieder österreichisch. die Headline ist, die Bank gewinnt immer, wie wir eh wissen, weil wenn man dort Kunde ist, dann zahlt man auch. Überall liest man eigentlich, dass die Wirtschaft eher gerade nicht so gut läuft und so weiter. An der Börse sieht man es aber nicht unbedingt. Und auch bei den Banken sieht man es nicht, natürlich. RBI, BAWAG, Erste Group, die Gewinnsprünge, RBI 25%, BAWAG 19%, Erste Group fast 2 Milliarden Gewinn und noch krasser die UniCredit, also ich glaube die italienische ist das, gerade wenn es mich nicht täuscht, das stärkste Halbjahr der Firmengeschichte fast, das stärkste Halbjahr der Firmengeschichte und Santander auch fast 9 Milliarden Gewinn, also da geht's richtig zu. Und warum gewinnt die Bank halt immer? Oder sehr oft, weil natürlich die Zinsschere dabei ist. Bei Krediten wird ja natürlich ordentlich verlangt und sehr schnell angehoben. Am Sparbuch nur relativ kurz angehoben oder langsam oder nicht sehr hoch. Die EZB gibt aber doch sehr hohe Zinsen aus im Vergleich. Und wenn die beim Kunden nicht ankommen, dann bleibt halt der Bank sehr viel. Obwohl es eine Bankenabgabe gibt, die gibt es ja schon seit 2011, die war ja grundsätzlich, und das habe ich mir dann vorher noch angeschaut vor dem Podcast, die war ja grundsätzlich hatte einen Zweck, um Bankenrettungen oder einen Bankenrettungsfonds zu bauen, um eben 2007, 2008 nicht mehr unbedingt so zu haben. Ist aber leider zweckentfremdet worden dann, und wird zum Löcherstopfen verwendet von unseren, fehlenden Steuern. Das heißt, die Bankenabgabe bringt uns als Bürger jetzt nicht unbedingt was. Das heißt, auf der einen Seite sind wir Kunden, zahlen dort und kriegen wenig Zinsen. Auf der anderen Seite bringt uns die Bankenabgabe kaum was. Aber was uns was bringt, und auf das will ich eigentlich raus, wenn du Aktionär bist bei einer Bank oder im Beispiel bei Sunrise Standort vor Österreich, jetzt als Beispiel, wo diese drei Banken, also Erste Bank, BAWAG und RBI, zu knapp 11% drin sind, dann verdienst du mit an diesen tollen News, dass die besten Firmen Halbjahresberichte haben, die Gewinne steigen um 20%, die Gewinne auf 2 Milliarden steigen, dann bist du mitunter dabei, dann musst du nicht einmal die Einzelaktien kaufen, weil das ist ja sowieso immer um einiges höheres Risiko. Du kannst einfach dabei sein bei einem Fonds, bei einem ETF, wobei ETF müsste man halt schauen, wie viel Österreich da drin ist, und wie wir in der letzten Folge gehört haben, bei einem MSCI World sind wir mit, ich glaube, 0,7% vertreten oder sowas, gell, mit zwei Banken und einmal OMV. Also da ist nicht viel zu holen, aber wenn man zum Beispiel einen Standard Österreich Fonds von Sunrise im Depot hat oder irgendeinen anderen Fonds mit einem Österreich-Fokus, dann verdient man genau bei diesen Good News mit, wenn die Banken wieder richtig Cash verdienen. Und wenn wird vom reinen Kunden zum Aktionär, zum Miteigentümer, zu dem, der auch mitverdient. Und das ist immer das Coole. Das heißt, man hat eigentlich so seine private Bankenabgabe, die man sich dann einfach quartalsweise oder jährlich holt. Und das einfach nur, weil man dort investiert ist, über Fonds, über ETFs, und genau. Das ist so die Quintessenz draus. Also die Bank gewinnt immer, aber du kannst auch mitgewinnen, und um das geht's eigentlich. Ja, was ist noch? Also ein Thema habe ich noch vorbereitet. Und zwar habe ich ja im Intro gesagt, oder in der Headline steht's ja auch drin, dass Visa und Mastercard vielleicht bald Geschichte sind. Ist natürlich extrem überspitzt und wahrscheinlich nicht realistisch. Aber es gibt ein neues Spezialsystem, das jetzt gerade in Europa ein bisschen ausgerollt wird und explizit gebaut wird oder wurde oder in Zukunft weitergebaut wird, um Visa, Mastercard und PayPal wirklich was entgegenzusetzen. Das heißt Vero, weil es ist ja so, die aufgezählt habe, also Visa, Mastercard, PayPal, die sind ja alles US-Unternehmen. Das heißt, aktuell, die, wenn du mit der Karte zahlst irgendwo, wer bekommt das Geld, beziehungsweise wo läuft das drüber? Über US-Infrastruktur. In Europa gibt es jetzt kein eigenes Zahlungssystem, sage ich mal. Also, und das war ja in den letzten Jahren, seit Trump 2, kann man eigentlich sagen, ist es ja verstärkt so, dass viele Firmen versuchen, so wenig wie möglich USA zu haben, also wo sie wirklich abhängig sind, und versuchen, eigenständiger zu sein, also europäisch eher angehaucht. Und in dem Fall wäre im Vero seine Möglichkeit, vielleicht in Zukunft einen Player neben den anderen Player zu haben, aus Europa kommend. Und was ist der erste Schritt, ist einmal so ein bisschen PayPal abzulösen, wobei man dazu sagen muss, PayPal hat sich in Österreich ja nie so wirklich extrem durchgesetzt. Also ich weiß nicht, Matthias, wie oft du mit PayPal schon gezahlt hast, wahrscheinlich nicht sehr oft, oder?
Nein, sehr selten.
Eben, also ja, ganz selten, wenn es vielleicht nicht anders geht oder wenn ich vielleicht keine andere Option habe, wie zum Beispiel Apple Pay, wobei Apple Pay ist immer auch schon wieder dabei, gehört auch nach Amerika, genauso wie Google Pay. Auch da läuft das über diese Infrastrukturen. Und Vero hat jetzt viele europäische Investoren oder Banken, die sie da mitunter eingekauft oder zusammengeschlossen haben. In Österreich auch aktuell die Erste Bank und die Raiffeisen. Und sie wollen es natürlich nach vorne treiben. Aktuell nutzen schon, und da haben wir jetzt 57 Millionen Leute am Vero, davon 9 Millionen aus Deutschland. Und zukünftig wollen es auf 130 Millionen kommen. Vergleichsweise Visa, Mastercard in Europa nur 500 Millionen. Also weit weg noch. Aber wie gesagt, wenn es ein eigenes Zahlungssystem wäre, wäre das natürlich super. Wie funktioniert das aktuell? Aktuell sendet man das Geld einfach per Handynummer statt IBAN. Ich weiß aber nicht, wie das technologisch funktioniert und wie sicher das ist, keine Ahnung. Aber nachdem da einige Banken, große Banken aus verschiedenen Ländern dabei sind, werden sie sich schon was dabei gedacht haben, dass da auch die Technologie dementsprechend funktioniert. Und es soll nämlich so laufen, wie ich es gelesen habe, dass du schickst das Geld so über die Handynummer und wirst dann in der Banking-App, musst es aber bestätigen. Du brauchst also kein separates Konto. Das dürfte einfach so ein weiterer Zahlungsdienst sein, der halt dann integriert ist irgendwie. Und die Zahlung kommt dann in Echtzeit an, also in Sekunden, so wie wir es jetzt auch kennen bei der Sofortüberweisung. Nur kannst du es halt über die Handynummer machen und brauchst halt nicht dieses Bankkonto von irgendjemand anders. Und in weiterer Folge soll es so sein, dass man das auch beim Händler zum Beispiel nutzen kann. Das heißt, wenn ich dann einkaufen gehe mit meiner Karte, das wird erst das richtig Spannende werden, dass man nicht mehr Visa, Mastercard auswählt, sondern Visa, Mastercard und Vero so in die Richtung, und das dann in Europa bleibt und nicht nach Amerika fließt. Und für die Händler, die vielleicht jetzt zuhören, ganz interessant, die Gebühren, weil aktuell kostet Vero nämlich nur 0,7% von der Transaktion. Bei Visa, Mastercard liegen wir bei 1-3% und bei PayPal bei 2,5-3,5. Das heißt, es ist sehr viel weniger. Das könnte interessant sein, dann, wenn das wirklich bei den Händlern auch kommt. Natürlich wird es das in wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn es wirklich gut funktioniert, nicht ersetzen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist eine weitere Option vielleicht, wo man dann insbesondere beim Online-Kauf vielleicht auswählen kann. Okay, ich möchte Visa, Mastercard, Apple Pay und Vero. Okay, dann nehme ich vielleicht Vero, weil erstens bleibt es in Europa, zweitens funktioniert es vielleicht auch zack, zack. Und da kann man dann wieder entscheiden, was nimmt man. Für Europa wäre das natürlich super, wenn wir einen Anbieter hätten, der uns da ein bisschen unabhängiger macht, weil theoretisch könnte jetzt der Trump ja sagen, Visa, Mastercard, wisst ihr was, schaltet Europa Zahlungsverkehr ab und dann stehen wir da, ne? Dann gibt's irgendwie, können wir Bargeld zahlen den ganzen Tag. Und da ist die Frage, ob was für eine Systeme da, die unser Server laufen, von den Banken. Keine Ahnung. Und das hatte ja, Europa hat es ja gegeben, Eurocard, aber die ist natürlich dann von Visa oder Mastercard oder Visa gekauft worden. Also es hat ja mal was gegeben, aber das wäre jetzt vielleicht eine neue Lösung, die vielleicht in Zukunft uns unabhängiger macht und einen eigenen Zahlungsverkehr aufbaut. Für den Kunden an sich ist es ja keine wirkliche Änderung. Also wir als Kunde merkst du es ja fast nicht oder merkst du es ja eigentlich nicht. Aber halt im Hintergrund für Europa wäre das natürlich super. Und nachdem wir ja alle Europäer sind mitunter und auch Europa stark machen wollen, finanziell und wirtschaftlich eigentlich und wieder mitspielen wollen am weltweiten Platz neben USA, neben China, Russland etc., wäre das natürlich eine super Sache, wenn wir es da ein bisschen unabhängiger machen. Und wir haben ja sehr gute Firmen in Europa, in Österreich, die auch weltweit Geschäft machen und auch in Österreich und in Europa halt sehr, sehr viel schaffen und ja, neue Märkte erschließen und nicht nur die USA der Hauptpartner ist. Und da wäre sowas meines Erachtens ganz cool. Und wenn es funktioniert, why not? Also ob ich jetzt mit PayPal zahle, mit Vero oder mit Mastercard, ist mir komplett egal. Ich möchte zahlen, wenn es zahlen muss und fertig. Also ich habe da keine Präferenz, oder du?
Ja, es muss einfach gehen, ja. So wie genau. Apple Pay am Handy.
Und so soll's dann auch geben. Also so ein statt Apple Pay so in Richtung, dass es halt Vero wäre. Ist halt wahrscheinlich schwer. Auf ein Apple-Gerät wird es wahrscheinlich nicht funktionieren oder schwierig, weil warum sollen die das machen? Muss
eigentlich funktionieren. Da gibt es EU-Richtlinien, die quasi, also es darf, du darfst jetzt niemanden bevorzugen. Der zahlt ja Google regelmäßig Strafen.
Stimmt, du hast recht. Weil es ist ja sowieso so, dass wenn ich jetzt auf Apple Pay gehe, dann habe ich im Hintergrund ja eine Visa oder Mastercard drin. Wenn ich dann eine Vero-Card hätte, okay, dann kriegt halt Apple einen Teil, ja, ist so, diese Fee. Und trotzdem Vero auch. Das heißt, das läuft ja trotzdem über das europäische System dann. Am Ende des Tages fließt da nicht mehr 100% hin, sondern vielleicht nur noch 20% oder sowas. Und das wäre schon einmal ein Gewinn für uns Europäer, sage ich mal, dass wir da einen Player hätten, der auch vielleicht 130 Millionen Kunden, wenn es dann so sein sollte, oder mehr in Europa bedienen würde und uns da halt wieder ein bisschen unabhängiger macht. Weil, wie gesagt, wenn der Trump sagen würde, schalt mal ab da, dann wäre das mit der Zahlung. Geht natürlich nicht so einfach, ist eh klar. Aber jetzt nur rein von, wenn man es im Worst Case spielen würde, dann wäre das halt blöd, glaube ich.
Ich tue mir nur ein bisschen schwer, optimistisch zu sein, was das angeht, dass so eine europäische Lösung kommt im Sinne von, ja, jetzt 2030 werden wir das planen. Das, was heute geplant wird, wer weiß, ob das in 3 Jahren so noch relevant ist, wer sagt, dass wir in 3 Jahren noch, ob es da nicht dann schon wieder neue Devices gibt, wie man bezahlen kann. Ich denke jetzt an irgendwelche die Ringe, natürliche Uhren gibt es ja mittlerweile sowieso. Die Smart Glasses von Meta und Ray-Ban, die es ja gerade auch wieder gibt. In China kannst du deine Hand vor ein Lesegerät halten und du wirst entweder mit diesem Handscanner kannst du bezahlen oder auch es reicht teilweise schon dein Gesicht. Also die Frage, die ich mir jetzt dann stelle, ist, ja, natürlich, wir brauchen irgendwie wir brauchen da ein bisschen mehr Souveränität, keine Frage. Nur laufen wir da jetzt quasi einen Trend hinterher, der jetzt 20, 30 Jahre alt ist, mit eben dieser Karte, mit den digitalen Zahlen, und verpassen wir dann wieder solche Fortschritte wie eben in China, wo du mit deiner Hand, mit deinem Gesicht zahlen kannst, wo du dann, oder mit deiner Iris, mit deinem Auge. Also, ja.
Ja, diese Fragen stellen sich dann tatsächlich, weil so wie du sagst, auf der einen Seite verpasst man vielleicht Innovation, auf der anderen Seite sind wir dann wieder extrem abhängig von den Anbietern, die schon etabliert sind, was ja grundsätzlich nicht unbedingt was Schlechtes ist. Wenn die Beziehungen gut sind, ist es ja nicht das Problem. Auf der anderen Seite wäre es ja trotzdem gut, wenn es eine weitere Option gäbe, die in dem Fall ja auch privatwirtschaftlich ist und nicht irgendwie staatlich gebaut ist, dann geht es ja doch um einiges aber schneller, obwohl im Hintergrund natürlich Großbanken sind, aber Banken sind ja, wenn sie was Neues bauen und sich zusammenschließen und viel Cash reinfließt, hat dieses Vero-Startup oder diese Firma, ich glaube, doch eine relativ schnelle Möglichkeit aufzusteigen, wobei man nicht vergessen darf, europäische Banken, wenn die ein paar 100 Millionen einnehmen oder für mich 1-2 Milliarden, das macht in Amerika ein Huster so eine Richtung. Also das 1-2 Milliarden, das tut nichts. Ne? Das ist halt leider der Fakt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel dort reinfließt oder was da, wie finanziert, wie stark finanziert das ist. Aber natürlich im Vergleich zu Amerika, zu USA und China ist Europa, könnte groß sein, ist immer weit weg noch. Aber irgendwann musste man anfangen vielleicht. Ne?
Voll. Und eine Sache, das habe ich mir letztens erst gedacht, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber wenn du jetzt zurückdenkst an 2018, 19, wo Elon Musk so ständig in den Medien war mit dem Thema selbstfahrende Autos, wo dann in den ganzen Investor Relations Präsentationen von BYD, Geely, VW, BMW etc. ständig über dieses teilautonome und autonome Fahren gesprochen wurde. Heute, 6, 7 Jahre später, kauft man noch immer Autos, die man selbst steuern muss. Das ist doch komplett verrückt, oder? Also, wenn ich jetzt zurückdenke, wäre ich davon ausgegangen, dass wir heute schon längst Autos haben, wo ich mich reinsetze und ich gefahren werde vom Auto und nicht noch immer selbst dieses dumme Lenkrad in der Hand halten muss und das Auto fahren muss. Also da, was da den Fortschritt angeht, hätte ich mir auch ein bisschen eine höhere Geschwindigkeit erhofft. Aber ich bin gespannt auf die selbstfahrenden Taxis, die ja endlich jetzt 2027 kommen sollen.
Ja, wollte ich gerade sagen, in Google Waymo kommen wir ja eh schon vorne in die USA, jetzt kommst du näher zu uns, aber es ist halt das Taxi, ne? Das ist jetzt nicht das eigene Auto, wo der eine sitzt und vorher vielleicht in der Wohnung oder im Haus sagst, hey, ich muss heute dorthin, tu mir gleich die Route einplanen, ich komme jetzt raus und wir fahren oder irgendwas, das gibt's halt noch nicht, ne? Aber natürlich hätte man auch gedacht, dass wir vielleicht schon weiter sind, insbesondere.
Das war doch in allen Aktionärspräsentationen drinnen.
Ja, der Elon Musk hat ja gesagt, dass wir 2030 so auf den Mars fliegen oder sowas, oder. Ja. Also nicht allzu lang, und Mars war bis jetzt noch nie irgendwie, also ein Mars-Roboter, glaube ich, war mal oben, zweimal oder so, aber das war's. Viel mehr gibt's da nicht, also da war noch nie ein Mensch oben, ne?
Nein.
Und wir wollen jetzt schon besiedeln in ein paar Jahren so eine Richtung, also das wird, glaube ich, nicht so funktionieren.
Also meine Strategie sind ans Christkind wäre eben, ich hätte gerne Autos, die ich nicht mehr fahren muss, sondern wo ich gefahren werde, dass das alles funktioniert, dass da die Technologie entsprechend ausgestattet wird. Und ich möchte auch gerne irgendwie anders bezahlen können als mit dem Handy, eventuell mit dem Finger oder mit dem Gesicht, mit dem Auge, wie auch immer, wenn da eben dann die Zahlungsanbieter Maschinen zur Verfügung stellen beim Checkout-Point, wo du quasi dein Auge scannen kannst und du bezahlst damit, super fein, ist wieder eine Barriere weniger, ein Layer weniger. Würde ich mich drüber freuen.
Gut, dass das Christkind erst im Dezember kommt, da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Wünsche definieren. Aber ja, sehr spannend. Da passt, Matthias. Danke für die Zeit. Wir hören uns nächste Woche und gern, wie gesagt, Feedback und was hast du vorhin noch gesagt, mit Link zu Newsletter. Newsletter zum Beispiel.
Einmal Vorsorge kommentieren unter unseren Videos für das Webinar am 14.09. zum Thema Pensionslücke berechnen und einmal News kommentieren, wer möchte, für unseren Newsletter.
Passt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.